Deutschland versucht zwar diese Genozidsache sehr schnell ja wegzukriegen, mit einem sehr, sehr schlechten Deal. Gleichzeitig sind sie sehr begeistert von dieser neuen Energiepartnerschaft mit Namibia. Seit der russischen Invasion gibt es einfach Sorgen für die deutsche Industrie. Woher sollen wir billige Energie kriegen? Und da ist es so wieder so, in Namibia gibt es viel Sonne, es gibt viel Wind. Daraus lässt sich weißer Stoff machen. Diese Projekte werden jetzt aufgezogen. Und es gibt aber vor Ort vor allem viele Fragen. Fragen von Zugang zu Land, Fragen davon, wer eigentlich Mitsprache hat und wer wie profitiert.
Analyse und Kritik, der Podcast für linke Debatte und Praxis.
Herzlich willkommen zum AK-Podcast. Mein Name ist Gina. Wie ihr gemerkt habt, haben wir letzten Monat ausgesetzt. Unser Schwerpunkt waren ja die US-Wahlen und da wir mit der WOTS ohnehin den Podcast What's Left produziert haben, hätten wir euch auch nichts Schlaueres über die Wahlen erzählen können, als die Aktivistin und Expertin, die wöchentlich von Lukas Hermsmeyer interviewt wurden. Jetzt sind wir aber zurück. Und das auch noch mit einer Folge, die etwas aus dem Rahmen fällt. Diesmal sitzt Paul Jedgitz allein bei mir, denn er hat den größten Teil unseres Monatsschwerpunkts beigesteuert. Eine dreiseitige Reportage über Namibia und wie der deutsche Völkermord an den Herero und Nama bis heute nachwirkt. Paul, kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, hi.
Hi.
Ja, es ist komisch, allein zu sein diesmal. Aber ich freue mich natürlich, mit dir zu quatschen.
Ja, ich freue mich auch.
Ja, mein Name ist Paul Jedgitz. Ich bin in der AK-Redaktion und arbeite da vor allem zu postkolonialen Themen oder auch neokolonialen Themen. Und es geht oft um Afrika, soziale Bewegungen, was da so passiert. Es geht um Umweltthemen, manchmal Extraktivismus. Und dann schreibe ich manchmal auch noch über so Tech-Unternehmen und die Tech-Welt.
Okay, vielen Dank. Vorneweg einmal, AK verfügt ja nicht über die finanziellen Mittel, Reisen zum Beispiel nach Namibia zu ermöglichen. Macht euch also unter www.akweb.de/abo ein Abo, wenn ihr Reportagen wie diese häufiger lesen bzw. in unserem Podcast hören möchtet. Jetzt aber zurück zu dir, Paul. Wie ist es denn überhaupt zu der Reise gekommen?
Ja, und zwar ist Folgendes passiert. Ich habe eine Einladung bekommen von einer NGO namens Medico International, die vielleicht einige von euch kennen. Und die hatten mich eingeladen zu einer Journalistinnenreise nach Namibia. Grund ist natürlich die 120 Jahre, die jetzt vergangen sind seit dem ersten deutschen Genozid in Namibia. Und da sind wir durchs Land gereist, haben mit vielen AktivistInnen gesprochen, aber auch mit CEOs. War auch eine interessante Erfahrung. Oder einem Bürgermeister auch. Haben viel vom Land gesehen. Es war intensiv, aber auch schön. So schön bei einem Thema vielleicht sein kann. Also ja, das war so die Idee. Ich freue mich natürlich sehr. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und über die Orga auch.
Wie du gerade ja schon beschrieben hast, war der Anlass der Reise ja, dass sich der Völkermord an den Herero und Nama zum 120. Mal jährt. Und auch AK hat sich dazu entschieden, dazu einen Schwerpunkt zu machen. Jetzt mal ganz provokant gefragt, ist Linken dieser Genozid nicht schon bekannt und brennt nicht gerade die komplette Welt? Warum kommt er jetzt mit diesem zweifellos wichtigen, aber scheinbar nicht ganz so akuten Thema um die Ecke?
Ja, ich sag mal so, es sind nicht nur die 120 Jahre seit dem Genozid, es sind auch 140 Jahre nach der Berliner Afrika-Konferenz. Und da leuchtet es vielleicht mehr ein. Es gibt einfach solche Ereignisse, die bis heute dafür sorgen, dass die Welt brennt. Also, ich glaube, für mich ist es Teil davon.
Ja.
Und die Welt brennt auch wegen multipler Krisen gerade, Corona, Wirtschaftskrisen und so weiter und so fort. Und Fragen von so Ungerechtigkeit werden lauter, auch auf dem afrikanischen Kontinent. Haben wir jetzt in den letzten paar Jahren gesehen. Es gibt immer wieder große Demonstrationen, Regierungen werden in Frage gestellt. Aber auch deutsch-afrikanische bzw. europäisch-afrikanische Beziehungen werden auch kritischer gesehen. Das gehört dazu. Dann kommt der Punkt, Genozide sind immer relevant. Wie Aktivistinnen uns auch sagen, Genozid verjährt nicht und dieser ist ja nicht mehr aufgearbeitet. Und das war der erste deutsche Genozid. Da kann man sich nicht da rauswinden und das versucht die Bundesregierung jetzt schon seit Jahren. Ich bin auch gleichzeitig super beeindruckt von der Arbeit Uwe Herero und Nama Aktivistinnen, die wirklich dran geblieben sind. Schon seit den 90ern, seit der Unabhängigkeit, kämpfen sie und das muss irgendwie auch anerkannt werden. Das sind so Punkte. Und dann, die Welt brennt auch literally wegen des Klimawandels. Und auch der hat hier einen krassen Effekt, auch oft wiederum in Ländern des globalen Südens. Und da ist auch so ein Punkt, den wir hiermit verarbeiten. Deutschland versucht zwar diese Genozidsache sehr schnell über so einfach wegzukriegen, in einem sehr, sehr schlechten Deal. Gleichzeitig sind sie sehr begeistert von dieser neuen Energiepartnerschaft mit Namibia. Seit der russischen Invasion gibt es einfach Sorgen für die deutsche Industrie. Woher sollen wir billige Energie kriegen? Und da ist es schon wieder so, in Namibia gibt es viel Sonne, es gibt viel Wind, daraus lässt sich weißer Stoff machen. Und das ist für mich auch eine dringliche Sache, weil diese Projekte werden jetzt aufgezogen. Es gibt aber vor Ort vor allem viele Fragen, Fragen von Zugang zu Land, Fragen davon, wer eigentlich Mitsprache hat und wer wie profitiert.
Okay, spannend. Das heißt, deutsche Firmen sind jetzt in Namibia aktiv, um die angeblich grüne Transformation voranzutreiben.
Ja, das sagen Sie so. Ich würde sagen, die deutschen Firmen sind da, um Profite zu erzielen. Und diese grüne Transformation ist natürlich das Label, mit dem sie operieren. Aber auch die Bundesregierung, gerade, ich glaube, für die Ampel oder für die Grünen in der Ampel, ist das so ein Vorzeigeprojekt. Die Idee ist, einen Mehrwert zu schaffen, indem höherwertige Produkte in Namibia selbst produziert werden, das ist die Theorie, und mehr von diesen Profiten im Land bleiben. So wird das vermarktet. Deswegen war es auch interessant, vor Ort zu sein, mit diesen Leuten zu sprechen, die genau diese Vermarktungsstrategie aggressiv nach vorne bringen. Und sie versuchen auch so zu tun, als wäre das jetzt nicht mehr diese klassische postkoloniale Extraktivismus-Beziehung. Das heißt, der globale Süden muss Land, Arbeit, günstige Rohstoffe bereitstellen und das wird dann exportiert. Und also, dass man damit brechen will, aus dieser Beziehung, dass man sagt, das ist jetzt nicht der Bergbau. Der Bergbau, da stellt man sich das vor, es ist dirty, während Wasserstoff, das klingt super clean. So quasi, das soll die fossile Energie ersetzen. Zu dem Thema habe ich übrigens noch zwei Empfehlungen. Da hatten wir zwei interessante Artikel in AK. Einmal von Guido Speckmann, unserem Kollegen hier aus der Redaktion. Der hat mit der Journalistin Katrin Hartmann gesprochen. Genau über die fossile Industrie und so diesen Klimaschutz. Und dann noch Klaus Meyers Don't Believe the Wasserstoff-Hype. Hat mir auf jeden Fall bei der Vorbereitung und beim Grillen in den Interviews geholfen. Dann will die Bundesregierung 3/4 des Wasserstoffs importieren. Das heißt, sie wissen schon, die können das selber nicht produzieren, weil man will sich ja nicht mit der Bevölkerung hier anlegen, wo man da überall diese Windanlagen hinbauen soll. Sollen das andere machen? Ja, die Wasserstofflobby verkauft Namibia dann quasi als Vorreiter in Sachen Wasserstoff. Man kann es aber auch anders sehen, nämlich als Experiment.
Ja.
Das gibt's halt noch nicht. Es ist etwas Neues. Und dass irgendwie so neue Modelle immer im globalen Süden getestet werden, ist auch problematisch in dem Sinne, dass der Staat der Staat will trotzdem Anteile haben an diesem Projekt. Das sind 10 Milliarden für eins, also das, wo eine deutsche Firma involviert ist. 10 Milliarden. Und Namibia hat dann 24% Anteile. Ja, das Geld hat die Regierung eigentlich nicht. Das heißt, sie muss sich das Geld leihen. Das heißt, sie schuldet irgendwem Geld. Das heißt, wenn die Profite irgendwann reinkommen, wird vieles davon wieder abgedrückt. Und gleichzeitig muss der Staat aber für diese Firmeninfrastruktur bereitstellen, dafür sorgen, dass die ArbeiterInnen keinen Stress machen. Also solche Sachen. Alles bereitstellen, damit diese Profite wiederum woanders hinfließen. Und das ist wiederum auch zu problematisieren. Ja,
sehr spannend. Sorry.
Nee, das war der Punkt. Es gibt noch einen Punkt, es wird dann auch damit begründet, okay, wir schaffen Jobs, wir bilden Leute aus. Und es wird eine neue Industrie entstehen. Am Ende ist es für das größte Projekt, das teure Projekt, sind es 3000 Jobs. Und ich finde, das klingt jetzt nicht super viel für auch so diese Investitionen, weil das sind ja auch kapitalintensive Sachen. Das heißt, die brauchen hochspezialisierte Leute, ein paar von denen. Und so Sachen wie Steuern, die können sie auch gut umgehen, solche Firmen. Ja.
Okay, ja, danke. Voll der spannende Einblick auf jeden Fall. In Deutschland selbst erfährt man ja relativ wenig über die deutschen Nachfahren der Kolonialisten in Namibia. Dazu habe ich jetzt zwei Fragen, nämlich erstens, wie wird das Thema in Namibia verhandelt und zweitens, wie wirkt der Kolonialismus bei diesem Thema nach?
Ja, da ist die Antwort ist sehr unterschiedlich, je nachdem. Also Wir waren in einer Stadt, die nennt sich Little Germany, das heißt, okay. Er ist zwar Kuppmund, an der Atlantikküste, da wohnen viele der Nachfahren der Deutschen. Was man generell sagen kann, ist, dass die im Schnitt recht wohlhabend sind, also denen geht's wirklich gut wirtschaftlich. Man kann auch sagen generell, es gibt noch mehr Weiße, später kamen dann noch aus Südafrika, da können wir, ja, kann ich später ausführen, da kamen aus Südafrika noch andere. Und man kann sagen, 5% der Bevölkerung, die überwiegend weiß ist, besitzt 70% des Farmlandes. Das ist schon, ja, eine krasse Quote. Und wir hatten zum Beispiel in Swakopmund dann mit einem Aktivisten, der heißt Ledlaw Peringanda, gesprochen. Der setzt sich so für Erinnerungsarbeit ein, und, also auch bezüglich des Genozid und aber auch für so Sachen wie, irgendwie wollte er zum Beispiel ein Bildnis von Bismarck in irgendeiner Apotheke entfernen und hat bei jeder solcher Aktion hat er Todesdrohungen, gerade von den älteren Deutschen bekommen. Es gibt sogar einmal, ich glaube, ein Brief war das, wo es dann hieß, die Gestapo wird dich holen. Solche, also sehr reaktionär.
Ja.
Man muss auch gleichzeitig sagen, er hat gesagt, die Jüngeren, da differenziert es sich aus. Ich glaube, in der Geschichte ist es ja auch so, es gibt auch progressive Weiße, die dann quasi zum Beispiel in der SWAPO, der Unabhängigkeitspartei, gekämpft haben und sowas. Gibt's auch. Mhm. Aber so, wenn wir jetzt so im Schnitt reden, ist das so eine wohlhabende Familie mit viel Land, mit vielen Rücklagen, vielleicht noch mit Beziehung zu Deutschland bis heute. Weil auch der Tourismus so eine große Rolle spielt. Die haben dann diese ganzen Ranches, wo die Leute dann Urlaub machen können oder Tiere schießen. Ja, solche Sachen. Und dann gibt's noch welche, die auch so dieses traditionelle pflegen, wie die sogenannten Schutztruppen. Das waren die Kolonialtruppen, die auch diesen Genozid begangen haben. Irgendwie noch Ehren. Es gibt auch noch viele Denkmäler für diese Kolonialtruppen und Grabmäler, die echt gut gepflegt werden. Im Gegensatz zu denen der Opfer, die keine Namen haben. Also das ist so, wie es auch irgendwie nachwirkt oder wie es verhandelt oder nicht verhandelt wird.
Ja.
Aber wie ich schon sagte, ich habe auch den Eindruck gehabt, das hat sich vieles verändert über die Jahrzehnte. Gerade so Naman Oberherero, aber es gibt dann auch noch andere Gemeinden, die vom Genozid betroffen waren, Damara und San. Immer mehr Leute, die sich dafür einsetzen, dass sich Dinge ändern. Einerseits über so Dinge wie Straßenumbenennungen, wie Denkmäler in die Museen zu schieben, aber auch so Fragen wie Umverteilung stärker ansprechen. Und so kann man sagen, ist es vielleicht unterschiedlich. Eine Sache mit dem deutschen Kolonialismus ist auch, die Deutschen kamen dann quasi nach Namibia und nannten es dann Südwest, sehr kreativ, Südwestafrika, und haben das so ein bisschen aufgeteilt. Im Norden, wo relativ viele Menschen wohnen, haben sie eher auf eine indirekte Machtherrschaft gesetzt. Und im Süden, wo die Bevölkerungsdichte niedriger waren, da haben sie auf Enteignung gesetzt. Und dann halt auch auf diesen Genozid gegen alle, die sich dagegen gewehrt haben, gegen ihre Entrechtung. Und das ist auch quasi, wo diese Landfrage auch stärker gestellt wird. Die Partei quasi, die jetzt regiert, muss auch ein bisschen dazu bewegt werden, weil sie hört auf ihre Wählerinnenbasis. Und die hat vielleicht auch weniger einen Bezug zum Genozid selbst. Das ändert sich, glaube ich, auch, aber viel mehr gegen dieses Apartheid-Ding. Und deswegen, ich glaube, die Partei nährt auch noch davon, dass sie quasi dieses System besiegt hat. Ja, und dann gibt es natürlich so Sachen wie, man muss sich ja fragen, okay, die Deutschen haben so viel, dieser ganze Wohlstand ist nicht nur historisch gewachsen, sondern die beruhen ja auch trotzdem auf die Arbeit der schwarzen ArbeiterInnen. Also sie brauchen natürlich Arbeitskräfte, die diese bis heute ihren Wohlstand generieren. Und da gab es auch manchmal so Stories von jetzt zum Beispiel dem Aktivisten aus Swakopmund, wo die Leute einfach komplett respektlos und rassistisch behandelt werden. Das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie krass zu hören. Und dann hat es Versuche gegeben, dann auf Drängen quasi auch der AktivistInnen oder der Zivilgesellschaft generell mal über das Thema Landumverteilung zu sprechen. Und da gab es so zwei Konferenzen zur Landfrage direkt nach der Unabhängigkeit. Und die Idee war, naja, wir müssen dieses Land umverteilen. Aber es gibt einen Clou. Die Deutschen und ein paar andere Regierungen hatten, bevor Namibia unabhängig war, quasi mit der Unabhängigkeitsbewegung ein bisschen mehr oder weniger stark lobbyiert. Nach der Unabhängigkeit stellt nur sicher, dass Privateigentum geschützt ist. Und das heißt, in der neuen Verfassung ist es möglich zu enteignen, muss aber kompensiert werden. Und wenn wir sagen, man kompensiert zu Marktpreisen, dann ist es sehr schwierig. Es gibt quasi eine Kommission, die Land umverteilt, aber die hat kaum Geld, um das wirklich durchzusetzen. Und ich glaube, da kommt auch Deutschland wieder ins Spiel. Teil der Verhandlungen über die Reparationen ist, dass Deutschland diese Aufgabe übernimmt und die Ländereien zurückkauft und die denen zurückgibt, denen das gehörte. Obwohl es für mich jetzt irgendwie unfair immer noch klingt, weil es heißt so, ja, ist, irgendwie werden Leute für etwas kompensiert, was, was nie rechtens ihres war. Ja. Aber das ist quasi so dieser Kompromiss, mit dem man gerade arbeitet. Aber selbst das funktioniert nicht. Was die Deutschen angeboten haben, Reparationen wollten sie nicht so nennen. Sie haben es Entwicklungshilfe genannt. Selbst das reicht nicht, um wirklich eine Veränderung zu bewirken. Und das ist so, ich glaube, Aufarbeitung und der Versuch, materielle Veränderungen irgendwie anzupacken. Ja.
Diesen Podcast gibt es nur dank unserer Abonnentin. Denn AK hat keinen reichen Verleger im Rücken. Stattdessen machen wir eine unabhängige linke Zeitung. Das heißt, eure Abos machen unsere Arbeit möglich. Und willst du auch 11-mal im Jahr eine AK aus deinem Briefkasten ziehen, statt leidiger Rechnungen? Dann hol dir jetzt ein Abo unter www.akweb.de/abo.
Die Episode der deutschen Kolonialisten in Namibia ist die letzten Jahre von Antirassistinnen und natürlich auch den Nachfahren der Ermordeten immer wieder zum Thema gemacht worden. Nach der deutschen Besatzung Namibias fielen Südafrikaner in Namibia ein und errichteten ein Apartheid-System. Kannst du darüber noch kurz etwas erzählen?
Genau, das war der Erste Weltkrieg. Und da sind die Südafrikaner quasi auf der Seite des britischen Empires gewesen. Und die haben quasi die Deutschen vertrieben und damit endete diese Episode. Was aber danach kam, war jetzt genauso. Also es war eine Annexion. Am Anfang hat der Völkerbund, also das ist der Vorgänger der, der UNO, denen noch ein Mandat gegeben, hat gesagt, ihr kümmert euch drum, aber ne, baut keinen Scheiß, mehr oder weniger. Die haben Scheiß gebaut. Also Südafrika bekanntermaßen baut ein Apartheid-System auf. Das heißt, das basiert sehr krass auf die Segregation. Man kontrolliert, wo welche Bevölkerungsgruppe sein darf. Es sollten Weiße und Schwarze einfach nie zusammenkommen. Und in Südafrika war es so, das waren oft Nachfahren der Buren, die aus den Niederlanden kamen, aber auch aus Großbritannien oder dem Commonwealth. Und in Namibia halt auch die Nachfahren der Deutschen, die gehören natürlich auch zu dieser privilegierten Gruppe im Apartheid. Und Apartheid kontrolliert quasi, wo dürfen sich die Schwarzen bewegen, die dürfen nur da und da arbeiten, da wurden komische Homelands gebaut, wo sich die Menschen nicht rausbewegen durften, es sei denn, sie hatten eine Arbeitsgenehmigung. Also es war ein streng reguliertes rassistisches System. Und das sieht man bis heute ein bisschen, wie die Städte aufgebaut sind. Es gibt sogenannte Townships. Townships wurden quasi für die schwarze Bevölkerung, für die Arbeiterinnen gebaut, damit sie in der Nähe der Stadt sind, aber weit genug weg, sodass sie nach der Arbeit direkt dahin und dann sonst keine Interaktion stattfindet. Es wird natürlich heute nicht eingeführt, aber man sieht quasi, wo die Viertel entstehen, dass es auch auf dieses Apartheid-System zurückgeht. Und dann gab es 1959 ein Ereignis, was schon zentral ist für die Erweckung einer Unabhängigkeitsbewegung. Und das war das Massaker in der Old Location. In der Old Location in Windhoek, in der Hauptstadt, gab es ein Viertel, das geräumt werden sollte, weil für die Südafrikaner oder die Machthabenden dort war dieses Viertel zu nah an, wo die Weißen wohnen wollten. Das heißt, sie wurden zwangsgeräumt und haben dagegen protestiert und es kamen 11 Menschen um. Sie wurden getötet von der Polizei. Und dieses Ereignis war schon zentral in der Formierung von Widerstandsbewegungen. SWANU und SWAPO waren zwei große Widerstandsbewegungen, die dann in den 60er Jahren angefangen haben, einen Guerillakrieg zu führen. Gerade aus dem Norden, aus Angola. Angola wurde 1975 dann auch unabhängig und hatte quasi damit Kapazitäten, denen zu helfen. Es kamen dann noch die Sowjetunion und Kuba dazu. Südafrika konnte diese Bewegung auch nie wirklich besiegen. Gleichzeitig im Inland hat sich auch eine Arbeiterinnenbewegung formiert in den 70ern. Die hat auch quasi mitgeholfen bei einem großen Streik, den es Anfang der 70er gab. Und quasi die heutige Regierung ist aus diesem Unabhängigkeitskampf hervorgegangen und hebt das auch oft hervor. Südafrika hat Namibia stark geprägt in dem Sinne, es ist kein Zufall, dass diese zwei Länder, Südafrika und Namibia, die Länder mit der größten Vermögensungleichheit auf der Welt sind. Erst Südafrika, dann Namibia. Weil dieses perfide System der Enteignung, was die Deutschen begonnen haben, von den Südafrikanern nochmal weiter fortgeführt wurde und kodifiziert in dem Sinne, verrechtlicht. Und das sind so Probleme, mit denen quasi viele heute noch kämpfen. Also wenn man darüber nachdenkt, wie diese Ungleichheit bekämpft werden kann, dann geht das nur über die Frage von Umverteilung. Also unter anderem Landumverteilung, weil dieses Land ja von Schwarzen kaum genutzt wird. Und es ist so typisch für viele Länder. Es gibt viele Ressourcen. Es ist eigentlich ein reiches Land. Es gehört auch zu Lower Middle Income, also nach der Klassifizierung von Staaten im unteren Bereich, aber der eher so mittleren Einkommensländern. Und gleichzeitig die größte Ungleichheit. Da kommen so zwei Dinge zusammen, die nicht passen. Das Land ist nicht energieunabhängig. Das heißt, es importiert Strom. Es ist nicht lebensmittelunabhängig. Das heißt, sie exportieren so Premium-Fleisch von den Farmern. Das Land könnte anders genutzt werden. Das ist auch so das Argument von vielen. Und solche Fragen kommen halt auch aus Apartheid. Und für mich ist es so, ich habe das lange auch nicht mitgeschnitten. Irgendwie war und es ist auch ein sehr wichtiges Thema, was ja bis heute auch wiederum Folgen hat, Genozid vorne gestellt. Und diese ganze Episode mit Apartheid ist irgendwie, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass man sich oft konzentriert auf den Kampf der ANC in Südafrika, die dann auch doch global irgendwann auch durch die Boykottbewegung viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber das Gleiche passierte dann auch in Namibia zur gleichen Zeit. Und es ist, glaube ich, wichtig, das auch immer hervorzuheben, weil es das Land bis heute auch prägt.
Ja, danke schön für die Einblicke auf jeden Fall. Das klingt wirklich alles sehr, sehr spannend. Also ich freue mich auf deine Reportage und auch auf den Artikel von Erd van Riel, der die Geschichte Namibias noch einmal nachzeichnet. Genau. Jetzt kommen wir mal wieder zu den Antifa-Nachrichten. Zusätzlich zu den Nachrichten findet ihr in der Zeitung ein Update zum Antifa-Ost-Verfahren und dem Budapest-Komplex. Die Bullen haben leider einige Antifas geschnappt. Allen Untergetauchten und Gesuchten wünschen wir natürlich viel Erfolg und Kraft.
Es ist 13.12 Uhr. Sie hören nun die Antifa-Nachrichten.
Dortmunder Neonazis ziehen in den Harz. Der Neonazi Alexander Depptoller hat sich mit der Gründung des Kampfsport-Events Kampf der Nibelungen in der Szene einen Namen gemacht. Gemeinsam mit den bekannten Neonazis Matthias Deider und Markus Walter zog er nun vor einigen Monaten samt Sitz seiner Firma Tremonia Druck von Dortmund nach Halberstadt. Seitdem häufen sich die Bedrohungen gegen das alternative Jugend- und Kulturzentrum Zora. Für das Zora-Team um Geschäftsführer Robert Fitzke ist diese verstärkte Präsenz von Neonazis eine reale Gefahr. Die Stadt Halberstadt steht hinter dem Kulturzentrum. Wir schätzen die Arbeit der Einrichtung und die Mitarbeiter sehr, stehen in Kontakt und unterstützen sie nach unseren Möglichkeiten, so ein Sprecher des Oberbürgermeisters. Geschäftsführer Fitzke betont: Wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Das hat die Zora noch nie. Quelle: MDR, Taz. Prozess gegen NSU-Helferin geplatzt. Mehr als 6 Jahre nach dem Urteil im NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe lehnte der Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht Dresden die Eröffnung des Prozesses trotz schwerer Vorwürfe gegen ihre Freundin Susanne E. ab. Der Generalbundesanwalt hatte der Angeklagten vorgeworfen, sie habe den nationalsozialistischen Untergrund ab September 2008 dadurch unterstützt, dass sie Beate Zschäpe ihre Krankenkassenkarte und ihre Personalien zur Verfügung gestellt habe, hieß es seitens des Senats. Es werde sich jedoch auch in einer Hauptverhandlung nicht nachweisen lassen, dass die Angeklagte im Zeitpunkt ihrer Unterstützungshandlungen von den Morden des NSU wusste. Trotz gewisser Verdachtsmomente habe der Senat daher eine Verurteilungswahrscheinlichkeit, die Voraussetzung für die Eröffnung des Hauptverfahrens ist, nicht bejahen können. Susanne E.'s Mann, André Eminger, wurde im NSU-Prozess wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt, die er zu 2/3 absaß. Seit Juli 2022 befindet er sich in einem Aussteigerprogramm. Quelle: Medienservice Sachsen.
So, und da sind wir wieder. Paul, was habt ihr denn sonst noch so in der Ausgabe?
Ja, was ich spannend fand, ist ein Interview mit dem Berliner Strafverteidiger Benjamin Duisberg über die massive Repression gegen pro-palästinensische Proteste. In Deutschland gerade laufen 3200 Verfahren in Bezug auf Nahost-Demonstrationen. Er erklärt, warum es wichtig ist, eine kritische Öffentlichkeit zu haben, warum Film the Police wichtig ist. Dann gibt es noch einen Artikel von unserer Kollegin Helen Dirick, die hat über die zunehmende patriarchale Gewalt in der Türkei geschrieben und auch über den feministischen Widerstand. Dieser Widerstand erhält gerade sehr viel Repression vom Staat, ist aber auch eine der bedeutendsten oppositionellen Kräfte gegen das AKP-System. Dann gibt es auch noch zwei neue Kolumnen. Ja, immer gut, oder? Von zwei Autoren, in deren Texte ich nie skippe. Einmal eine neue Kolumne über feministische Mutterschaft von Jacinta Nandi namens Motherhoods und eine über Best Practice Beispiele aus der Bewegung, was man so voneinander lernen kann, von Nelly Tügel.
Cool. Ja, das klingt auf jeden Fall auch mega spannend. Ich freue mich immer wieder auf die neue Ausgabe. Die Links zu allen erwähnten Artikeln findet ihr in den Shownotes. Und dann hat uns Lars Hirsekorn noch eine Sprachnachricht geschickt. Lars ist im Betriebsrat bei VW und hat mit unserer Kollegin Lene Kempe über die Situation bei Volkswagen gesprochen.
Ja, hallo. Mein Name ist Lars Hirsekorn. Ich bin Mitglied im Betriebsrat bei Volkswagen in Braunschweig. Und wir haben ein Interview gemacht hier im AK zu den Bedingungen, die jetzt gerade bei Volkswagen stattfinden, sozusagen. Also die Kündigung der Tarifverträge, der Kampf um die Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen und natürlich auch in einer gewissen Art und Weise über meine Ideen, die ich mit mehreren Freundinnen und Freunden habe, dass wir auch etwas anderes bei Volkswagen produzieren könnten und müssten als Autos. Und ja, insgesamt ist es natürlich eine super Hetze, die teilweise gerade in den Medien stattfindet. Also ich nenne mal das Beispiel Stern irgendwie, ne, die da behaupten, wir würden wie die Maden im Speck leben bei Volkswagen und überhaupt keine Ahnung haben von der Härte der Arbeit, die dort teilweise geleistet wird. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass es irgendwie Leute gibt, die uns die Gelegenheit geben, auch unsere Sicht der Dinge irgendwie zu schildern und eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Ja, soweit.
Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr AK abonniert, weiterempfiehlt und unsere Beiträge auf Social Media fleißig teilt. Denn gerade in Zeiten des aufsteigenden Faschismus sind linke, unabhängige Zeitungen wie AK besonders wichtig. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüssi.
Ciao.